des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Andächtige in Christus, dem Herrn. Aus Anlass des heutigen Kirchweihfestes stellt sich vielleicht dem einen oder den anderen die Frage, soll man eigentlich heute noch Kirchen bauen? Und diese Frage wird nicht bloß von Gegnern der Kirche und ihres Glaubens gestellt, sie erhebt sich heute mitten aus der Theologie selbst. Und in Zusammenhang mit solchen Überlegungen hat es mich ganz eigentümlich berührt, als ich in Solzhenitsyns Roman »Der erste Kreis der Hölle« auf das Kapitel »Weltliche Kathedralen« stieß. Der Autor erzählt von dem Altkommunisten Rubin, der auch im Gefängnis Stalins nichts von seiner unbedingten marxistischen Gläubigkeit verloren hat und in seinen Gedanken unablässig an der Vervollkommnung der marxistischen Theorie arbeitet. Und er erkennt nun ganz plötzlich, dass in der atheistischen Gesellschaft der moralische Zusammenhalt zerbricht und dass der Mensch, für den an die Stelle, die einst Gott eingenommen hatte, die Partei getreten ist, von einer Selbstzerstörung bedroht ist. Und er will nun dieser Frage durch den Vorschlag weltlicher Kathedralen begegnen. Und er schreibt, über allem müsse die architektonische Gestaltung der Kathedrale einen Hauch von Größe und Ewigkeit verbreiten. In solchen weltlichen Kathedralen müsse es Bedienstete geben, die getragen von der Liebe und dem Vertrauen des Volkes bereit wären, ein makelloses, uneigennütziges und würdiges Leben zu führen. Und in diesem Konzept, das Solzhenitsyn, der nachdenklich gewordene, durch vielerlei Leid ganz neu auf Gott sich vortastende ehemalige Marxist, einer seiner Gestalten zuschreibt, kommt meiner Meinung nach sehr viel mehr von den Fragen des Menschen von heute zum Vorschein, als in den heute so oft allzu forschen Parolen von der Entsakralisierung, dass man die Gotteshäuser in der heutigen Zeit entheiligen müsse. Hören wir nicht in diesen Worten den Mensch der Welt von heute, der diese Welt gleichsam durchschritten hat und die Fragen von morgen aufwirft. Wer die Steinwüste der wachsenden Großstädte sieht, diese Auslieferung an Anonymität und Management spürt, die den Menschen darin psychisch und physisch zum Ersticken bringt, der wird wohl sagen, wenn es das noch nicht gäbe, die Idee der Kathedrale, die Idee der Kirche, die Idee des Raumes der Versenkung, der Stille, den Zeigefinger auf das Geheimnisvolle, das Ewige hin, dann müsste es erfunden werden, denn wir brauchen es. Und damit sind wir nun ganz unvermittelt beim Sinn des Kirchenbaus angelangt. Denn wir müssen sagen, die Gemeinde Jesu Christi lebt ja davon, dass sie sich immer wieder um den gekreuzigten und auferstandenen Herrn versammelt. Und diese Versammlung, die wir Heilige Eucharistie nennen, ist der Pulsschlag des Lebens. Denn in ihr erinnert sich die Gemeinde jenes zentralen Vorgangs von Kreuz und Auferstehung. Sie muss sich versammeln zum Geschenk der Gegenwart Jesu Christi. Und dazu bauen wir unsere Kirchen. Ja, wir brauchen dieses Haus der Versammlung notwendig. Dieses Haus der Versammlung, die es im Übrigen ohne Sammlung nach innen nicht geben kann. Und damit die Christen sich versammeln können, müssen sie sich erst sammeln aus allem Zerstreuen in die Stille hinein, die nicht trennt, sondern vereint. Wir haben heute das Zeitalter des Lärms. Und wie gut tut einem auch wieder in der Heiligen Messe die Stille, das Schweigen. Denn nirgends ist ja der Mensch sich so sehr selbst und dem anderen nahe wie im gemeinsamen Schweigen. Und dann ist der Vorhang, der bisher das Allerheiligste verhüllte, weggenommen, sodass nun Gottes Huld unverhüllt allen Menschen offen steht. Er, der Gekreuzigte selbst, ist das Allerheiligste, das in der Öffentlichkeit der Welt aufgerichtet ist. Seine ausgebreiteten Arme sind der offene Gestus der göttlichen Huld, die uns gleichsam alle an sich ziehen will. Geliebte, haben wir es ganz vergessen, dass Christus im Gotteshaus leibhaftig zugegen ist, im Tabernakel, dass er immer wieder auf dem Opferaltar herniedersteigt bei der heiligen Wandlung, um bei uns armen Menschenkindern zu weilen. Einem Priester, der nach langer Zeit hinter russischem Stacheldraht das heilige Messopfer feiern durfte, trat nach dem Gottesdienst der Lagerarzt in den Weg und sagte: Ich habe oft das Gefühl, Gott ist sehr weit weg von uns, von unseren Sorgen und Nöten, sodass unsere Gebete ihn nicht erreichen. Er ist zu groß, zu unfassbar, zu unbegreiflich. Aber bei Christus, da ist das ganz anders. Das habe ich heute in der Heiligen Messe deutlich gefühlt. Er ist so lebendig nahe. Wir können ihn anbeten. Wir können ihn lieben. Aus seinem Gesicht, da schaut mich Gott an. Hat dieser Arzt nicht ein großartiges Bekenntnis zu Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes, abgelegt, zu seiner wirklichen Gegenwart im heiligen Messopfer und im Tabernakel? Zwar ist ja Gott überall gegenwärtig, gleichwohl will er aber uns mit seiner gnadenvollen Wirksamkeit an bestimmten Orten in ganz besonderer Weise sichtbar nahe sein. Und das ist das Gotteshaus. Es ist die hauptsächlichste Gnadenstätte, die Wohnung Gottes bei den Menschen. Ja, unsere Kirche ist ein Stück Himmel auf dieser dunklen Erde. Am Tage der Einweihung, da kehrte Christus bei ihr ein, wie einst im Hause des Zachäus, und er brachte ihr sein Heil. Und in der heiligen Messe, da erneuert er jedes Mal diese gnadenvolle Wiederkehr und er wirkt an uns die Wunder seiner Liebe und Gnade. Und so wie die Sonne in der Natur, das durch die Kälte des Winters erstarrte Erdreich zum Leben erweckt, so spendet die heilige Messe der Kirche Kraft, Licht und Wärme und erweckt sie durch die Liebe zu neuem Leben. Überall, wo die Eucharistie, überall, wo der Heiland in Ehren steht, da gibt es Heilige. Dort aber, wo man sie verkennt durch Ehrfurchtslosigkeit, da verkümmert die Heiligkeit. Denken wir an die vielen Menschen, die zum großen Teil dem göttlichen Schauspiel beiwohnen, ohne dass sie es verstehen. Denken wir an die zahllosen Brüder aus der ganzen Welt, die hartnäckig, trotz so vieler Zeugnisse darauf bestehen, den eucharistischen Heiland zu ignorieren, zu verkennen und zu lästern, anstatt sich wieder demütig wie treue Diener vor dem Geheimnis der Liebe zu beugen und es wieder auf den Knien und mit gefalteten Händen aus ganzer Seele anzubeten und sich dabei von den Anregungen seines und ihres Herzens leiten zu lassen. Ja, es ist nicht heute oft schon so, dass man verspottet, verlacht wird, wenn man noch kniet und eine Kniebeuge macht. Ich bin in letzter Zeit wiederholt von evangelischen Freunden daraufhin angesprochen worden, dass es sie traurig macht, nun auch die katholischen Kirchen tagsüber leer zu finden. Ohne die Beter, die auf eine kürzere oder längere Weile Einkehr halten, und damit gerade auch den Tag hindurch den Kirchenraum, die lebendige Kirche verkörpern, den Kirchenraum wieder als Kirche erhalten, ihn durch ihr Beten, ihn durch ihr selbstverständliches Ein- und Ausgehen als das gemeinsame Vaterhaus offen halten. Und manche dieser Freunde sagten mir, dass sie diesen Vorgang auch für sich selbst als Verarmung empfinden. Denn die offenen Kirchen waren zuletzt ein Besitz der ganzen Christenheit gewesen. Der Atem des Ewigen inmitten unserer geschäftigen Welt, der dem Ganzen zugute kam, ohne dass man es nachrechnen konnte. Unsere Kirchen müssten nicht verschlossen werden, wenn wir die Beter hätten, die auch wirklich darauf achten würden, dass keine Kirchenschätze gestohlen werden könnten. Wenn einstmal der Patriarch Jakob an dem Orte, an welchem er die Himmelsleiter geschaut hatte, voll Ehrfurcht ausrief: Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes und die Pforte des Himmels. Ja, Geliebte, um wie viel mehr haben wir Grund, dieser Worte uns zu bedienen, so oft uns ein Kirchturm, eine Kirche in die Augen fällt. Ist sie denn nicht das Haus Gottes, in dem Christus der Weltregent gleichsam sein Zelt aufgeschlagen hat? Derselbe Christus, der zur Rechten Gottes sitzt, dem alle Gewalt übergeben ist und alle seine Feinde wie ein Schemel zu Füßen gelegt sind. Ja, wer erklärt und wer fasst den Gedanken: Hier wohnt Christus mit seiner Gottheit und Menschheit, genauso wie er im Himmel zugegen ist. Und er weilt da, um uns alle Zeit mit seiner Gnade nahe zu sein. Und was für eine Gnade! Eine Gnade, die unerschöpflich und für alle unsere Bedürfnisse und Lebenstage ausreichend ist. Ja, die ganze am Kreuze erworbene Gnadenfülle erneuert er täglich, indem er sich hinopfert am Altare. Welche Ströme von Erbarmen und Segen zieht er über uns herab durch ein einziges heiliges Messopfer. Welch ein Meer während eines ganzen Jahres. Ja, alles verdankst du diesem Gnadenozean. Deine Wiedergeburt in der heiligen Taufe, deine Reinigung im Bußsakrament, deine Festigung im Glauben durch die heilige Firmung, deinen Segen im Ehestand, deine Stärke auf dem Krankenbett, deinen Schutz durch die Sakramentalien, die Segnungen der Kirche. Und dieses heilige Opfer hat es dir ermöglicht, dass wenn du einst ein mildes Gericht erfährst bei Gott, so ist es wiederum dieses Opfer gewesen, dass diese letzte und wichtigste Gnade dir verschafft hat. Wahrheit und Gnade, diese beiden Hauptbedürfnisse der Seele, Bildung und Segen, diese zwei Hauptbedürfnisse irdischen Wohlergehens, die verdanken wir dem Gotteshaus, und darum stimmen wir gemeinsam freudig ein in das Psalmenwort: Wir haben empfangen, o Gott, deine Barmherzigkeit in der Mitte deines Tempels. Ja, nach dem Wohlergehen, damit misst sich auch der Dank. Danken wir wieder einmal für die Liebe Gottes durch Liebe, für die Gnade Gottes durch eine tiefe Ehrfurcht. Wir müssen unser Gotteshaus wieder lieb haben. Wie lieblich sind deine Wohnungen, o Herr der Heerscharen, hat doch schon einst David gesungen, beim Anblick des Tempels in Jerusalem, der doch nur ein Schattenbild unseres katholischen Gotteshauses gewesen ist, in dem man nur Bruchstücke der Wahrheit vernehmen konnte, in dem nur Tiere geopfert wurden und die Herrlichkeit Gottes nur in einer Nebelwolke thronte. Besser ist's, so lauten seine Worte, ein Tag in deinen Vorhöfen als tausend andere Tage. Und viel lieber will der Geringste im Hause meines Gottes sein, als wohnen in den Hütten der Sünde. Ach, hätten wir doch eine ähnliche Gesinnung, dann würde uns das Gotteshaus wirklich wieder der liebste Ort auf Erden sein. Wir würden es allen anderen Häusern und selbst den glanzvollsten Palästen vorziehen. Und diese Liebe würde bewirken, dass wir uns so oft als möglich wieder im Gotteshaus einfinden würden. Wir würden jeden Glockenruf, wenn es unsere beruflichen Pflichten gestatten, folgen und zur Kirche wieder hineilen mit den Worten des Psalmensängers: Ich freue mich, wenn man mir sagt, lasset uns gehen zum Hause des Herrn. Diese Liebe würde dann auch bewirken, dass wir wieder Opfer bringen, finanzielle Opfer, für den Unterhalt und die Schönheit des Gotteshauses. Und mit einer solchen Liebe verbindet sich selbst die tiefste Ehrfurcht gegen dieses Gotteshaus. Deinem Haus ziemt Heiligkeit, o Herr, auf ewige Zeiten. Dieses Psalmenwort, wer wird es bestreiten, wenn er der Gegenwart Jesu Christi im Tabernakel und auch der heiligen Handlungen wieder gedenkt, die in der Kirche sich vollziehen. Staunend blickt auf sie der Himmel, anbetend verweilen die heiligen Engel bei der heiligen Messe und mit Wohlgefallen betrachtet der himmlische Vater die Opfergaben des Altares. Darum müssen wir wieder trachten, mit reiner Seele, in heiliger Absicht im Gotteshaus zu erscheinen. Ja, wer wird hinaufsteigen den Berg des Herrn? Wer wird stehen an seinem heiligen Orte? Fragt David, und er gibt uns die Antwort. Wer unschuldig an Händen und rein von Herzen, der wird den Segen des Herrn erlangen und Barmherzigkeit von Gott, seinem Heiland. Nie also sollten wir diese heilige Stätte betreten, ohne eine reumütige Gesinnung mitzubringen. Haben wir diese, dann wissen wir, dass wir Gott mehr in unser Herz aufnehmen können. Aber wie können wir diese Gesinnung haben, wenn wir das Haus des Herrn entweihen durch neugierige und wohl auch freche Blicke, durch träges Herumsitzen, durch Reden und auch durch Verunreinigung der heiligen Räume, wie es erst kürzlich geschehen ist. Betet auf seinem heiligen Berg, denn heilig ist der Herr, unser Gott, ruft uns der oft erwähnte Psalmensänger zu. Ja, die Anbetung ist die Aufgabe, die uns in der Kirche aufgetragen ist, die der ganze Mensch mit Leib und Seele und mit ganzen Kräften leisten soll. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Es schweige vor seinem Angesicht die ganze Erde. Mit diesem Wort des Propheten Habakuk, da sollen wir wieder alle weltlichen Sorgen beiseite legen, um die ganze Seele, das ganze Herz, das ganze Gemüt und all unsere Kräfte dem Dienste Gottes zu schenken. Wir sollen auch wieder alle Unruhe unterlassen, wodurch wir andere in ihrer Andacht stören könnten. Lassen wir es an dieser Ehrfurcht fehlen, mangelt uns diese Liebe, dann wird uns das Gotteshaus nicht zum Segen, sondern leider zum Fluche werden. Ja, Geliebte, eine sehr schwere Verantwortung werden wir dann zu bestehen haben. Was werden wir einst dem ewigen Richter erwidern, wenn er uns vorhält, dass wir in den Wohnungen fürstlicher Personen, ja in gewöhnlichen Häusern uns ordentlicher benommen haben als in seinem heiligen Tempel? Wie wirst du dich rechtfertigen, wenn er dir darlegt, dass du lieber in den Häusern der Sünde geweilt hast und freudiger in die Lokale und zu Vergnügungen gegangen bist als in die Kirche? Ach Gott, welch ein Gericht erwartet da viele wegen des Gotteshauses allein. Und wenn ich heute sehe, wie Tausende gar nicht mehr zur Kirche gehen und viele nur noch kommen, wenn es sein muss, wie sie durch ihr zu spät kommen und ihr frühes Fortlaufen, ihre Unlust gegen den Kirchenbesuch an den Tag legen. Wenn ich die Ehrfurchtslosigkeiten, die dem göttlichen Sakramente zugefügt, sehe, dann zittere ich über das Urteil, das sie einst empfangen werden. Denn mitten in seinem Hause hat Gott seine Barmherzigkeit ausgebreitet. Aber diese wird verachtet und dafür seine Gerechtigkeit herausgefordert. Wehe den Frevlern, die ihr bald anheimfallen werden. Kommen wir ihr zuvor durch Reue. Verabscheuen wir wieder alle Sünden, deren wir uns besonders in der Jugend schuldig gemacht haben. Und sühnen wir sie durch umso öfteren und andächtigen Kirchenbesuch. Halten wir aber dann auch den lebendigen Tempel, unseren eigenen Leib, rein und heilig. Denn der Heilige Geist in der Taufe hat ihn zu seiner Wohnung erkoren und der Heiland ihn schon so oft zu seinem Tabernakel gemacht. Damit wir wirklich wieder würdig werden, einst im ewigen Heiligtum zu wohnen, und von Ewigkeit zu Ewigkeit anzubeten, den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist. Amen.